Ja, ich hatte ja letztens am dritten Advent die Ehre, hier am Wort dienen zu dürfen. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern, um was es ging. Es ging um Advent, genau. Wie soll es auch anders sein im Advent? Ja, es ging um Advent und wir haben da ein paar Sachen betrachtet, warum wir auf die Wiederkunft Jesu warten sollen. Ja, und da haben wir einige Bibelstellen betrachtet, zum einen aus der Apostelgeschichte, ganz am Anfang von der Apostelgeschichte 1, wo Jesus dann in den Himmel auffährt und dann zwei Engel dastehen und sagen, er wird wiederkommen, so wie ihr ihn habt gehen sehen. Wir haben auch in Johannes 14, Vers 1 und folgende Verse gelesen, dass wir Jesus voll vertrauen sollen. Denn er sagt, in seines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und er will sie vorbereiten, damit, wenn wir soweit sind, dann zu ihm kommen können. Dass er uns dann zu sich holt. Und wir haben noch in Matthäus 24 einige Stellen uns angeschaut, wo es auch um das Kommen Jesu geht, wo Jesus ein bisschen darüber berichtet hat, was da so wichtig ist für uns, wie wir uns darauf einstellen können, wie wir auch vielleicht ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen können, wann es soweit ist. Also da ist auch das Beispiel vom Feigenbaum, dass wenn er anfängt zu wachsen, dass man weiß, aha, jetzt kommt der Frühling. Ich habe es dann übertragen auf unser Klima. Da gibt es ja keine Feigenbäume, sondern da gibt es eher Apfelbäume oder Birnbäume oder sonstige Apfel oder irgendwelche Früchte. Wenn wir sehen, dass die anfangen auszutreiben, dann wissen wir, aha, jetzt ist der Winter vorbei, jetzt können wir uns auf den Frühling einstellen. Und auch so ist es, dass viele Voraussagen in der Bibel uns ja auch darauf hinführen, dass wir sehen können, ja, es ist so, dass es wirklich so ist, dass wirklich Jesus fast unmittelbar bevorsteht, dass er wiederkommt. Wir haben einige Prophezeiungen betrachtet, was alles so passiert ist, was alles ja passieren muss, damit das erfüllt wird, was alles Jesus vorausgesagt hat. Ja, und dann gibt es danach später, dann hatte ich auch noch vorbereitet, dann ein Gleichnis, das mich so in der Vorbereitung so beschäftigt hat, aber da war dann damals einfach zu wenig Zeit. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht kann ich das an Weihnachten machen. Und da habe ich gedacht, an Weihnachten so ein Gleichnis von den 10 Jungfrauen zu erzählen, das ist ja eigentlich auch nicht unbedingt gerade am Thema. Und wo ich so drüber nachgedacht habe ich gemerkt, dass das Thema trotzdem auch gut für Weihnachten ist. Und im zweiten Teil werde ich dann auch darauf kommen. Aber jetzt möchte ich noch vorweg beten. Danke, Herr Jesus, dass du hier auf diese Welt gekommen bist, weil du eine Sehnsucht nach uns Menschen hast, weil du gesehen hast, dass wir es selber nicht schaffen können, einen Weg zu dir zu bahnen. Und ja, da bist du hier auf diese Welt gekommen und hast es gemacht. Ich freue mich so, Herr, dass wir das immer wieder neu auch feiern dürfen und uns daran erinnern dürfen, was es dich wirklich auch gekostet hat. Du warst im Himmel in einem Paradies und hast dieses verlassen, bist in die Beschränktheit unseres menschlichen Daseins gekommen und bist in ärmlichen Verhältnissen auf die Welt gekommen. Und das hast du alles gemacht, damit du uns nahe sein kannst, damit du dein Werk vollenden kannst. Ich danke dir einfach jetzt und möchte dich einfach jetzt bitten, Herr, dass du uns segnest, dass wir dein Wort hören und aufnehmen und dann umsetzen, dass du aber auch mich segnest, dass ich das sage, was du möchtest. Amen. Ja, die einen oder anderen kennen ja dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Und da möchten wir mal diesen Text lesen. Der steht dann in Matthäus 25. Also in diesem Kontext, wo verschiedene Voraussagen oder verschiedene Dinge für die Endzeit im Matthäusevangelium zusammengefasst sind. Da heißt es Matthäus 25, dann wird es sein mit dem Himmelreich wie mit den 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nehmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen außer den Lampen auch noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe. Der Bräutigam kommt. Geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen, dann reicht es weder für uns noch für euch. Doch geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr noch braucht. Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete ihnen, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ja, dieses Gleichnis hat mich doch in den letzten Tagen auch nochmal richtig beschäftigt und möchte vielleicht noch vorweg ein paar Dinge zu dem Thema überhaupt sagen, zu Gleichnissen. Gleichnisse sind oft deswegen auch verwendet worden, weil manche Tatsachen oder manche Dinge einem eigentlich schwer zu erklären sind. Ich denke da immer wieder mal, wenn ich dann, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt vielleicht Navy CIS, das ist so eine Krimiserie in Amerika drüben. Und da gibt es einen Boss, der von der modernen Technik von Computern wenig Ahnung hat. Aber er hat ja sein Team und die sind da recht fit drin, vor allem einer. Und das ist dann immer wieder interessant, wenn die dann irgendwo jetzt einen Fall haben und dann haben sie da irgendwie mit IT-Problemen zu tun. Und dann simpeln die Fachleute miteinander und verstehen sich und wissen genau, um was es geht. Und der Boss steht daneben und versteht nur Bahnhof. Ja, und dann ist immer wieder, wie kann man jetzt das Fachliche rüberbringen, einem, der von der ganzen Sache keine Ahnung hat. Und dann machen die das oft so, dass sie dann irgendwie ganz auf einfache Art und Weise das erklären. Oder wie in einem Gleichnis oder einem Vergleich oder wie es eigentlich ähnlich ist. Ebenso, dass es eben Nicht-Fachleute auch ein Stück weit verstehen, um was es geht. Aber natürlich ist dieser Vergleich oder diese Beschreibung, dieses anders ausdrücken, bei weitem nicht das, was die Fachleute miteinander austauschen. Wenn die Fachleute mit ihren Fachausdrücken und diesem und jenem sich unterhalten, dann wissen die Fachleute genau, um was es geht und was das Problem ist. Aber das ist halt immer wieder das. Und deswegen dürfen wir die Gleichnisse, wenn wir die jetzt betrachten, auch nicht zu tief, alles ins letzte Detail muss übertragen werden und das passt und das muss passt irgendwie so nicht und wie könnte das jetzt gemeint sein. Wichtig ist immer zu erfahren oder zu erfassen, was ist der Hintergrund dieses Gleichnisses, um was geht es da, was ist da wichtig. Und was ist vielleicht Beiwerk dazu, um das zu erklären, was aber eigentlich mit der eigentlichen Ursache oder mit der eigentlichen Aussage überhaupt nichts zu tun hat, was man gar nicht übertragen muss. Und das ist, denke ich, immer wieder wichtig, dass wir das immer wieder unterscheiden und auch da wieder unseren Verstand benutzen und sagen, wenn jetzt da ein Gleichnis ist und es widerspricht jetzt irgendeiner Schriftstelle, dann kann es bestimmt nicht so übertragen werden, weil die Schrift widerspricht sich nicht. Und deswegen ist es auch immer wieder gut und wichtig, dass wir da unseren Verstand mit einschalten und sagen, ja okay, wie ist das jetzt gemeint, wie können wir das jetzt verstehen? Und dann auch immer wieder auch die Parallelsituationen oder wo nochmal was zu diesem Thema steht, einfach auch mit in sich ins Gedächtnis zu rufen. Ja, aber dieses Gleichnis sagt uns Jesus vom Himmelreich. Und ich denke, dieses Gleichnis kann man auf zwei Ereignisse anwenden. Es ist manchmal so, dass manche Dinge, manche Aussagen der Bibel nicht nur für ein Ereignis, sondern auch manchmal für mehrere Ereignisse oder für einen Ablauf von Ereignissen genommen werden kann. Ich möchte auch vielleicht auch noch mal ein Beispiel geben. Ganz am Anfang im Paradies, da sündigen Adam und Eva. Und dann kommt eine Prophezeiung, eine Voraussage, wo Gott sagt, der Schlange, du wirst eines Tages besiegt werden, aber du wirst denjenigen noch in die Ferse beißen oder stechen. Genau. Und das ist zum einen passiert an Karfreitag. Da ist Jesus am Kreuz besiegt worden, hat Jesus am Kreuz gesiegt und hat den Satan besiegt. Aber im Moment ist es so, dass Satan immer noch viel zu wirken hat und noch nicht so gesehen besiegt ist. Aber es wird eine Zeit kommen, wo Jesus Satan in die Hölle wirft und sagt so, jetzt bist du fertig, jetzt bist du in deinem Gefängnis. Jetzt kannst du nichts mehr machen. Und ich denke, dieses Gleichnis kann man auf der einen Seite wirklich zu dem, dass Jesus wiederkommt, herannehmen. Und das ist eigentlich, denke ich, die Hauptaussage dieses Gleichnisses, dass wir bereit sein sollen, wenn Jesus wiederkommt. Deswegen habe ich auch die Überschrift über meine Predigt heute geschrieben, bist du bereit? Bereit zu sein, und hier in dem Gleichnis geht es ja um Jungfrauen, die auf ihren Bräutigam warten. Da können jetzt die Frauen vielleicht ein bisschen mehr nachempfinden, wie das vielleicht ist, wenn man jung ist, wenn man vielleicht verliebt ist und jetzt auf den Bräutigam wartet, bis dann jetzt die Hochzeitfeier sein wird. Aber ich denke, auch die Männer können dem nachempfinden, wenn sie Sehnsucht haben nach ihrer Braut. Und es ist dann endlich soweit, jetzt ist die Hochzeit. So sehr sollen wir uns ein Stück weit das Kommen Jesu ja herbeisehnen. Das sollte wirklich auch etwas sein, was ein Teil von unserem Leben ist, was uns bewegen soll, was uns antreiben soll. Und auch das, dass hier von 10 Jungfrauen gesprochen wird. Ich denke, das ist auch so ein Bild für das. Normalerweise ist es ja so, dass Gott sagt, ein Mann und eine Frau. Und das ist auch gut so. Aber in der damaligen Zeit war es so, dass die herrschaftlichen Leute, die Fürsten, die Könige, die Reichen, die ganz Reichen, die konnten sich das leisten, mehrere Frauen zu haben. Und ich denke, dass hier Jesus sagt, das waren 10 Jungfrauen, vielleicht schon auch etwas auf das hinweist, dass Jesus nicht irgendeiner ist, sondern dass er der König ist. Dass Jesus ja der Schöpfer dieser Welt ist. Er ist für uns auf diese Welt gekommen, um den Weg frei zu machen. Er hat den Sieg an Golgatha errungen und ist dann auferstanden und dann später aufgefahren in den Himmel. Er hat Satan besiegt. Und er wird herrschen bis in alle Ewigkeit. Ich denke, das ist auch etwas, was mir da so in dem Text aufgefallen ist, was wichtig ist. Dass Jesus nicht irgendjemand ist, nicht der liebe Papa oder der liebe Freund, sondern dass er wirklich ein Mächtiger ist. Einer, der vor dem er Ehrfurcht haben soll. Der wirklich was bewegen kann. Dann in dem nächsten, hier heißt es, es waren 5 Kluge und 5 Törichte. Und der Unterschied zwischen beiden war das, die einen hatten extra Öl mit dabei und die anderen nicht. Und dieses Bild vom Öl ist ja oft gedeutet worden auf den Heiligen Geist. Und ich denke, dass man das auch wirklich so anwenden kann auf dieses Gleichnis. Denn schlussendlich ist jeder Christ, jeder wiedergeborene Christ, hat den Heiligen Geist. Und jeder andere Mensch hat den Heiligen Geist eben nicht. Und deswegen ist es auch eine gute Möglichkeit, hier an dem Zeugnis oder in dem Gleichnis einfach die Leute einzuteilen in diejenigen, die den Heiligen Geist haben und diejenigen, die den Heiligen Geist eben nicht haben. Aber wenn wir jetzt weitergehen und dann im zweiten Teil heißt es ja auch, die Jungfrauen, die jetzt da ihre Lampen zurechtmachen und die Öl haben, zu den anderen sagen, geht jetzt hin und kauft euer Öl. Jetzt die Schlussfolgerung daraus zu ziehen, ja, man soll jetzt hingehen und Öl kaufen, also den Heiligen Geist kaufen, das wäre, denke ich, zu weit gesprochen für das Gleichnis. Denn das kann man nicht. Das hat zwar einer mal versucht, bei der ersten Missionsreise des Paulus, auf der Insel Zypern, genau. Da war auch so ein Zauberer, der hat das dann gesehen und was die alles konnten, hat gesagt, ich will das auch können. Ich will auch den Heiligen Geist haben. Und hat ihnen Geld geboten. Aber für Geld können wir den Heiligen Geist nicht kriegen. Sondern wir können ihn einfach bekommen, indem dass wir uns für Jesus öffnen. Wenn wir den Opfertod Jesu am Kreuz annehmen, wenn wir sagen, jawohl, Jesus ist für meine Schuld gestorben und ich kann meine Schuld loswerden dadurch, dass ich sie zu Jesus bringe. Und ich will jetzt mit Jesus leben, will zu ihm gehören. Und dann heißt es, im Epheserbrief schreibt es Paulus, dann werden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Dann ist der Heilige Geist in uns drin und da hat Gott sein Siegel drauf gemacht. Wir können heute mit Siegeln nicht so sehr viel anfangen. Vielleicht kennen wir das noch vielleicht von ganz alten Urkunden oder so, wo dann vielleicht noch ein Siegel mit dabei ist. Aber damals war es so, dass derjenige, der das Siegel hatte oder der irgendwas besiegelt hat, auch der Machthaber war. Derjenige, der das dann auch durchgesetzt hat. Sei es ein Gesetz oder sei es irgendetwas Sonstiges. Und wenn wir das Siegel Gottes haben oder von Gott aus versiegelt worden sind, dann kann kein anderer dieses Siegel aufbrechen. Außer wir selber vielleicht, wenn wir es nicht mehr wollen. Aber von außen her ist keiner mächtig, so mächtig, dass er dieses Siegel aufbrechen kann. Und wenn wir jetzt versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, kann man dann nur ein bisschen Heiligen Geist haben, vielleicht 10 oder 15% oder 20% oder 50% oder vielleicht sogar 70%. Sondern wenn der Heilige Geist da ist, ist er da. Allerdings ist der Unterschied das, wie sehr er Einfluss in meinem Leben hat. Das ist das, was ganz anders ist. Das bestimme ich. Wie weit gebe ich dem Heiligen Geist Raum in meinem Leben zu wirken, mich zu verändern, mich vielleicht an das eine oder andere zu erinnern. Und da heißt es auch immer wieder, dass der Heilige Geist sehr empfindsam ist. Und wenn wir ihn zurückweisen, wenn wir ja, sagen, nö, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe jetzt keine Lust, ich will was anderes machen, ich will ja sonst irgendwas, dann zieht er sich zurück. Er ist ein ganz feiner Gentleman. Aber wenn ich bereit bin und sage, okay, Heiliger Geist, wenn du da bist, dann darfst du auch in meinem Leben Anteil haben. Und ich gebe dir auch das Recht, in mein Leben reinzusprechen. Und dann wird er das auch tun. Er wird es so tun, dass ich es verstehen werde. Denn er kennt mich ja. Er weiß, dass er nicht mit mir Russisch oder Japanisch oder Chinesisch sprechen muss, weil das verstehe ich überhaupt nicht. Ich verstehe Schwäbisch und Deutsch, ein bisschen Englisch. Aber er wird es so tun, dass ich es verstehen werde. Und das macht mir auch immer wieder Mut, wenn ich zum Beispiel momentan gar nichts höre. Ja, okay, dann ist auch vielleicht momentan auch gar nichts dran. Aber wenn ich weiß, ich brauche dringend etwas, zum Beispiel wenn bei einer Vorbereitung zu einer Predigt oder zum Gespräch oder was, dann darf ich auch kommen und sagen, Heiliger Geist, ich brauche jetzt was, ich brauche Ideen, wie soll ich das machen, was ist dran? Und dann merke ich auch immer wieder, wie dann, vielleicht nicht gleich sofort, aber ab und zu immer wieder mal was kommt. Und da heißt es dann immer wieder aufpassen, manchmal auch einen Zettel mitnehmen und aufschreiben. Und da habe ich ganz tolle Ideen, wenn ich dann gerade mit meinem Hund spazieren gehe und mir dann das ein oder andere klar wird. Aber dann, wenn ich zu Hause bin, da denke ich wieder was anderes und da ist vielleicht manchmal auch weg. Manchmal erinnert mich dann da auch wieder dran. Dann das, was wichtig ist, das kommt dann immer wieder. Ja, der Heilige Geist will einen Anteil an unserem Leben haben. Und er gehört einfach dazu. Er ist die Eintrittskarte in den Himmel. In diesem Gleichnis heißt es weiter auch, ja, dass er nicht sofort kommt, der Bräutigam. Er lässt auf sich warten. Und ich denke, wenn wir jetzt zurückgucken in die Kirchengeschichte, ich glaube, es ist nicht umsonst, steht es da drin. Denn wir warten jetzt schon fast 2000 Jahre. Oder ja, so Pi mal Daumen, ungefähr 2000 Jahre. Und er ist immer noch nicht da. Die Jünger damals haben schon gemeint, sie würden das noch erleben, dass Jesus zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Aber deswegen ist zu sagen, naja, er kommt noch lange nicht. Da können wir noch vieles machen, bis Jesus wiederkommt. Das wäre trügerisch. Denn das heißt immer wieder, dass es manchmal sein wird, dass wir es gar nicht erwarten. Und hier, die Jungfrauen sind ja auch müde geworden und sind dann auch zum Teil eingeschlafen, denke ich. Oder sie wurden müde und schliefen ein. Aber dann kam der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Und das dürfen wir uns immer wieder neu zurufen. Ja, wir sollen wachsam bleiben, wir sollen dranbleiben. Und wirklich damit rechnen, dass Jesus wirklich wiederkommt. Und in diesem Gleichnis hat mir ja so manche Dinge sind mir da deutlich geworden, wo ich so über diese Törichten nachgedacht habe. Ich denke, wie kann man denn so blöd sein, Lampen zu haben und kein Öl dafür? Und dann habe ich so in meine Geschichte hineingeguckt, was ich so alles erlebt habe bisher, was ich so mit verschiedenen Menschen erlebt habe und dachte, ja, wir Menschen sind wirklich manchmal töricht. Da liegt so viel Tolles vor uns und wir sind manchmal zu stolz, zu bequem, das anzunehmen, was uns Gott anbietet. Und ich denke, diese Törichten sind nicht unbedingt jetzt da die gemeint, die jetzt irgendwo in der Welt sind, die von Gott nichts wissen wollen, sondern ich denke, es sind schon welche, die irgendwo irgendwas mit dem Christentum zu tun haben. Denn sie gehören ja zu den Jungfrauen, die für das Fest eigentlich gerüstet waren. Und ich denke, es sind viele, die vielleicht ja, meinen, dass ihre Zugehörigkeit zu einer Kirche, dass sie vielleicht ihre Kindertaufe ausreicht, quasi um in den Himmel zu kommen. Die vielleicht sogar mehr oder weniger regelmäßig in Gottesdienste gehen, die vielleicht sogar in einer Freikirche sitzen, die sich da vielleicht sogar engagieren in irgendeinem Bereich und irgendeiner Weise. Aber sie haben diesen letzten Schritt, diese letzte Entscheidung, ja, Jesus, ich will dir ganz nachfolgen, noch nicht getan. Und das ist auch das, was uns immer wieder neu ermutigen soll, dran zu bleiben. Oder wenn jemand da ist, der beim Aufruf noch nicht dabei war, der sich vielleicht noch nicht hat taufen lassen, dass wir den vielleicht einmal darauf aufmerksam machen. Oder vielleicht hört er jetzt diese Predigt. Ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass es nicht mein Job ist, zu entscheiden, hat der oder diejenige jetzt den Heiligen Geist oder nicht. Sondern das ist die Verantwortung von jedem Einzelnen selber. Und es ist so einfach, den zu bekommen. Und bei diesem Gleichnis denke ich, und jetzt komme ich zu dem Thema, dass es auch ganz gut zu Weihnachten passt. Jesus ist an Weihnachten, an Heiligabend, haben wir das ja gehört, auf einer Reise nach Bethlehem geboren worden. Jesus kam zu den Menschen. Und wer hat es mitgekriegt? Fast keiner. Die Hirten auf dem Feld vielleicht noch. Die Theologen haben extra noch gesagt, ja, der wird in Bethlehem geboren werden und so weiter. Und spätestens da hätte man auch eigentlich erwarten können, dass diese Theologen da sich da mal auf den Weg machen. Aber die Schriftgelehrten sind weiterhin in Jerusalem geblieben. Sie haben sich nicht auf den Weg gemacht. Sterndeuter haben sich auf den Weg gemacht und haben Jesus gefunden. Und das sagt mir auch vieles. Und ich denke, diese Juden damals, sie haben ja darauf gewartet, dass der Retter kommt. Es war ja nicht so, dass die nicht darauf gewartet hätten oder dass die gesagt haben, naja, dass Jesus wiederkommt, ist uns völlig neu, das wissen wir gar nicht. Haben wir gar nicht damit gerechnet. Sondern es war ja schon damals auch eine Situation da, wo die damit gerechnet haben. Aber ich denke, die haben das Problem, sie haben sich eine bestimmte Vorstellung gemacht. Der Retter muss, was weiß ich, vielleicht mit einem feurigen Wagen daherkommen und die Römer dann endlich aus dem Land schmeißen, der mit eiserner Gewalt die Juden wieder zu ihrem Recht bringt. Ich weiß nicht, was die damals für eine Vorstellung hatten. Aber dieses Kind in der Krippe, ja auch nur irgendwo in einem erbärmlichen Stall auf die Welt kommen, das hat so überhaupt nicht in ihren Plan gepasst, überhaupt nicht in ihre Vorstellungen. Und ich denke, wir stehen immer wieder auch in der Gefahr drin, dass wir uns bestimmte Vorstellungen machen, uns ein bestimmtes Bild machen von einer bestimmten Situation, wie das sein muss. Und dann kommt Gottes Plan ganz anders und ich kann es nicht begreifen und renne vielleicht dort an vorbei. Das ist mir auch immer wieder ja, so deutlich geworden, dieses Gebot, wir sollen uns kein Bildnis machen von dem, was im Himmel, was auf Erden und was unter der Erde ist. Dass wir uns das plastisch vorstellen und sagen, genau so und so muss es sein. Und dann, wenn ich ganz konkrete Vorstellungen habe, dann kann es sein, dass ich es verpasse, weil es Gott ganz anders meint. Und Jesus ist damals auf diese Welt gekommen. In Johannes 1 heißt es, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und wenn wir jetzt auf dieses zweite Kommen Jesu blicken, ja, wie sind wir jetzt eingestellt? Sind wir bereit dafür? Und das, denke ich, ist die zweite Möglichkeit, dieses Gleichnis auszulegen auf jeden Einzelnen persönlich. Wann kommt Jesus zu dir? Wann klopft er an deine Herzenstür? Bist du da bereit und sagst, ja, okay, du darfst reinkommen? Oder sagst du auch, nö, bleib mal noch draußen, ich habe andere Dinge zu tun. Oder ich bin nicht bereit dafür. Es kann sein, dass Jesus ein zweites, ein drittes Mal zum Klopfen kommt. Vielleicht kommt er 50 Mal, vielleicht kommt er auch 100 Mal zum Klopfen. Ich weiß es nicht, wie er das macht. Aber wir wären wirklich töricht, wenn wir dann nicht die Türe aufmachen. Wenn wir dann nicht bereit sind, Jesus aufzunehmen. Und das ist das, was, wo ich euch ermutigen will, immer wieder neu Ja zu sagen zu Jesus. Du sollst Herr sein in meinem Leben. Ich sage das immer wieder, manchmal auch im Gebet oder wenn ich so drüber nachdenke oder wenn ich so dran bin oder wenn ich wieder merke, hoppla, der Alltag hat mich so dermaßen eingeholt, dass so viele Dinge wieder in den Hintergrund geraten sind. Da wollte ich noch jemand anrufen, da habe ich nur gedacht, den sollte ich mal noch vielleicht ein Briefchen schreiben oder vielleicht eine Notiz oder vielleicht ein paar WhatsApp oder Facebook noch Info schreiben. Und dann ist sie wieder vorbei und dann ist der Alltag wieder da und dann denke ich, oh, wieder nicht gemacht. Und dann sage ich, Herr, ich möchte wirklich nicht nach meinen Maßstäben leben, sondern nach deinen, hilf du mir dabei. Du sollst mein Herr sein in meinem Leben. Nicht die Umstände, die mich vielleicht mehr oder weniger Raum geben, sondern du, Herr Jesus. Jesus kam auf diese Welt. Diejenige, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Und das ist das, was schön ist. Und daran dürfen wir uns auch gerade an Weihnachten immer wieder neu erinnern. Die ihn annahmen, genau. Und wir dürfen zu Jesus gehören, wenn wir Ja gesagt haben. Und haben himmlisches Bürgerrecht. Und da ist ein Siegel Gottes drauf. Und darauf können wir uns auch immer wieder neu stellen und uns darauf freuen, eines Tages mal bei diesem Hochzeitsmahl dabei zu sein. Und möchte euch ermutigen, dran zu bleiben in eurem Alltag, auch wenn manches nicht so kommt, wie ihr euch das vielleicht vorstellt. Trotzdem immer wieder neu Ja zu sagen und sagen, okay, ich nehme die Herausforderung an, auch wenn ich sie mir vielleicht lieber anders gewünscht hätte. Und dann erleben, wie Jesus da ist, wie Jesus führt und leidet und wie er auch uns hilft, mit den Situationen zurechtzukommen. Amen. Danke, Herr Jesus, dass du hier auf diese Welt gekommen bist, damit wir eine himmlische Zukunft haben können. Wir, Herr Jesus, konnten das nicht schaffen, sündlos zu leben, ohne Fehler. Aber du, Herr Jesus, hast es gemacht. Und du bist trotzdem für unsere Sünden stellvertretend am Kreuz gestorben und hast uns erlöst, hast uns einen Weg geschaffen zum Vater. Und das ist so wunderbar, dass wir bei dir sein dürfen und dass wir mit dir leben dürfen. Dass wir eines Tages an diesem tollen Hochzeitsmahl dabei sein dürfen. Schenk es uns, Herr, dass wir das immer wieder neu im Blick haben, dass wir auf dich schauen und nicht auf unsere Umstände, auf unsere eigene Kraft, auf unsere Beschränktheit, auf unseren Kleinglauben, sondern dass wir uns bei dir all das abholen, was wir brauchen. Amen.